neuer Gast in dieser Taverne zum hinterm Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen bei Hinter dem Charakterbogen zu einer neuen Folge. Und heute habe ich einen Gast da, der mehr oder weniger über Umwege auf mich zugekommen ist. Durch einen Gast, der hier schon mal war, Dominik. Folge werde ich nochmal verlinken. Ist auf mich zugestoßen und hat gefragt, ob er mal mitmachen kann. Und heute ist er hier. Hallo Johannes.
Hallo Fabian, schön, dass ich da sein kann.
Sehr schön, dass du da bist. Wir wollen immer so ein bisschen am Anfang über die Person sprechen, die, wer du eigentlich bist, so was du machst und so weiter und so fort. Musst du nicht unbedingt so viel verraten, nur so viel, wie du möchtest. Mhm. Und genau, wer bist du eigentlich, Johannes?
Ja, ich bin Johannes, ich bin 36 Jahre alt. Ich bin seit meinem 6. Lebensjahr Rollenspieler. Das zieht sich durch mein ganzes Leben bis hin in meinen Beruf, / meine Berufe. Ich bin also gelernt, beziehungsweise studiert, bin ich, wie nennt man das, Anglist, Anglizist, also englischer Sprachwissenschaftler und Designpädagoge. Mhm. Klingt jetzt sehr, sehr spannend, ist es eigentlich auch. Eigentlich bin ich aber von Beruf Musiker. Ich bin Berufsmusiker bei und Schlagzeuger bei Mr. Hurling und die Pulveraffen und habe allerdings auch schon als Übersetzer auch für Rollenspielverlage gearbeitet und so. Ja,
ah, sehr das schön. Bin ich. Ja, cool. Okay, dann was du vielleicht mit der Band, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Es soll ja mehr oder weniger um dich gehen und nicht um die Band an sich, sondern
ja, klar.
Oder deine Rolle hinter dem Ganzen, sondern wir wollen natürlich gucken, wir wollen hinter deinen Charakterbogen gucken.
Ja.
Du bist seit dem 6. Lebensjahr, sagtest du gerade, Rollenspieler.
Ja, also mehr oder weniger.
Ich bin gespannt.
Ich habe lange Zeit immer gesagt, ich mache Rollenspiel, seit ich ungefähr 9 bin. Und dann habe ich das jetzt nochmal rekapituliert und festgestellt, dass das nicht stimmt. Es gibt im Grunde zwei verschiedene Alter, die ich da irgendwie nennen müsste, nämlich einmal 6 Jahre und einmal 11 Jahre. Das hat alles angefangen mit meinem ältesten Bruder. Der wird wahrscheinlich auch in diesem Podcast noch ein paar Mal öfter erwähnt werden, weil er eine sehr, sehr große Rolle in meiner Rollenspielkarriere spielt. Der hat damals er müsste dann 11 Jahre alt gewesen sein, da hat er DSA kennengelernt über Freunde im Zeltlager und sowas alles und hat dann angefangen, DSA zu spielen und darüber habe ich dann natürlich irgendwie so den ersten Kontakt zumindest zu Rollenspiel gehabt. Da war ich dann eben 6. Habe aber, glaube ich, ehrlich gesagt, noch nicht selber gespielt. Wirklich angefangen hat das dann, als ich 11 war, als nämlich die 3. Edition von D&D rauskam. Mhm. Und da hatten wir dann so eine Starterbox, die hat sich mein Bruder dann zugelegt und hat angefangen, das zu leiten und auch zu spielen. Und da war ich eben auch mit dabei. Und generell, ehrlich gesagt, so die komplette Generation in meiner Familie. Also die ersten Runden, die hatte ich gar nicht irgendwie mit Freunden oder so, sondern das waren alles meine Geschwister, meine Cousins und ich. Und ja, da war ich halt 11 und da hat mich das schon sehr, sehr stark begeistert. Ich habe auch sehr schnell selber angefangen, mit dieser Starterbox zu leiten. Und das hat eigentlich seitdem dann nicht mehr aufgehört. Also seitdem bin ich in allen Formen und Farben irgendwie Rollenspieler geblieben. Mhm. Und ja, das ist eben auch sehr viele schöne Kindheitserinnerungen hängen da irgendwie mit dran, wenn dann eben meine Cousins, die nicht hier in Osnabrück, sondern in Wiesbaden wohnen, wenn die dann zu Besuch waren, dann haben wir noch abends teilweise One-on-One-Runden D&D gespielt oder so. Ja, so fing das alles an und geht zum Glück immer noch weiter.
Ja, geil. Also ich habe das hier schon so oft erwähnt, wenn ich damals im Alter von, 9, 10, 11 Jahren das gekannt hätte, dieses Pen and Paper Rollenspiele so an sich, dann wäre ich, glaube ich, seltener rausgegangen als schon, weil ich ja die Konsolen hatte, so, aber dann wäre ich halt in eine andere Welt versunken, ne? Also ja. Ich habe damals schon super gerne Aufsätze geschrieben, Geschichten geschrieben in dem Sinne, wo die Lehrerin gesagt hat, ja, Thema verfehlt, aber es ist total interessant, was da drin vorgeht in seinem kleinen Kopf, so, ne? Und wir haben damals ja auch mit Freunden viel und gerne draußen gespielt, so mit selbstgebauten Schwertern und so, und haben quasi eine Art von LARP, also auch Rollenspiel gemacht, und haben uns so selber so Quests gegeben, aber es war trotzdem, also, aber hätte ich dieses klassische Pen-and-Paper-Rollenspiel damals schon gekannt, ja, dann wüsste ich, glaube ich, heute auch nicht, wo ich bin, so, also vom jetzigen Stand her, ich spiele erst seit 10 Jahren, aber das ist, es macht einfach unglaublich viel Spaß.
Ja, absolut.
Ja. Okay, D&D und DSA.
Genau, also damit fing das alles an. Wie gesagt, DSA habe ich, glaube ich, selber gar nicht so viel gespielt. Ich habe hier und da mal auf Conventions, hier in Osnabrück gibt es die Rubicon, das ist ein Verein, die veranstalten 3-mal im Jahr eine Convention. Da habe ich früher fast jede irgendwie mitgenommen, die ich mitnehmen konnte. Da habe ich ab und zu mal DSA gespielt, leider nicht unbedingt die besten Erfahrungen gemacht, aber eigentlich war es eben doch von Anfang an maßgeblich D&D und dann später, als die dritte bzw. 3.5 Edition von D&D aufhört und in die vierte ging, bin ich dann zu Pathfinder gewechselt und da auch bis heute bei geblieben, maßgeblich. Also ich habe sehr vieles anderes irgendwie gemacht, und auch mache ich auch immer noch gerne. Aber ich würde schon sagen, das ist so das Kernsystem, wenn ich es auf eines irgendwie runterbrechen müsste, was ich am meisten gespielt habe, dann wahrscheinlich das.
D&D ist halt, ich spiele es gerne. Also ich habe es einmal gespielt bei Alessandro. Aber das ist, wir haben bei uns so am Tisch gesagt, das kommt bei uns nie an den Tisch. So, ja. Weil ich kann noch nicht mal sagen, warum, aber ich finde halt einfach, das ist so massig.
Ja, das kann so sein. In dem Alter, als ich angefangen habe, hatte ich die Zeit und die Muße, mir diese Masse anzulesen.
Ja, genau.
Und das habe ich auch sehr, sehr viel getan. Also ich habe ja gesagt, ich habe Englisch, also Anglistik studiert. Das liegt daran, dass ich in der Schule sehr gut in Englisch war. Und das liegt daran, dass es viele Rollenspielregelwerke, die ich gerne haben wollte, damals nicht auf Deutsch gab. Also habe ich sie mir auf Englisch geholt oder auf Englisch gelesen. Dadurch habe ich irgendwie mein Wortschatz erweitert. So.
Ja, ich habe, da muss ich auch was dazu sagen, weil ich hatte, weil das ist ja Hobby, ist ja nicht nur einfach Hobby, sondern es zeigt uns ja auch was, es lehrt uns ja auch irgendwo ein bisschen ein Stück weit was. Ja, bei dir ist es das Englischlesen und auch die Grammatik dahinter. Und bei mir war es damals so, dass ich halt viel mit, also im Internet halt mit englischen Leuten gespielt habe, durch die Server, die ja einfach zusammengepappt worden sind. Dadurch ist mein Englisch halt auch, ich sag jetzt mal nicht exorbitant gut geworden, aber besser geworden als manch anderer, ne? So.
Ja.
Das ist halt so super interessant, dass du dann dadurch das auch noch studiert hast. Das ist ja irre.
Ja. Was ich übrigens lustig finde, dass du gesagt hast, euch kommt D&D nicht an den Tisch, weil das ist zu komplex. Gerade die aktuelle Edition D&D 5, die spiele ich persönlich nicht gerne, weil sie ist mir nicht komplex genug. Also mir ist das viel zu einfach, alles.
Es geht mir, glaube ich, noch nicht mal um die Regeln. Es geht mir mehr um die Welt und die Welten, die dahinter stecken. Weil
ja.
Du kannst ja gefühlt in fünf Welten gleichzeitig spielen, ja. So ungefähr. Und das ist halt einfach, was mich so ein bisschen rausholt, auch als Spielleitung dort eine Geschichte zu entwickeln, weil wenn, dann will ich ja überall was machen. Ne? So, also ja. Wenn ich mich jetzt da einlesen würde, dann würde ich versuchen, irgendwie alles mit aufzugreifen. Und ich meine, klar, man kann natürlich auch eine eigene Welt daraus bauen, aber das ist eine Reizüberflutung für mich.
Absolut, ja. Kann ich verstehen. Ich habe das damals tatsächlich sogar so gemacht, die allererste längere D&D-Kampagne, die ich geleitet habe, D&D 3 damals, da habe ich mir irgendwann so ein Ziel gesetzt, da war ich 7. Klasse, 8. Klasse, so um den Dreh war das. Jetzt habe ich irgendwann gesagt, alles, wofür ich Regeln habe, will ich auch einmal in dieser Kampagne eingebaut haben. Und das ist schon, wie du sagst, so, das kann schon sehr, sehr viel sein. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass mit D&D 3 auch das Star Wars D20-Regelwerk kompatibel ist. Und dann habe ich angefangen, Star Wars Sachen in D&D einzubauen. Und spätestens dann wurde es sehr absurd. Aber ja, es hat mir alle Spaß.
Das glaube ich. Ja, deswegen, also von der Welt her ist mir das einfach zu viel und wie gesagt zu komplex. So von den Regeln her ist es halt Pen and Paper. So. Also
ja.
Das ist, wenn ich mir jetzt ein neues System hole, ich verstehe relativ schnell, worauf will der Autor hinaus,
ja.
Was muss ich würfeln und so weiter und so fort. Das versteht man ja jetzt mittlerweile. Bei DSA ist es halt so, du hast eine festgesetzte Welt. Und du hast verschiedene Regionen, du hast verschiedene Völker, Kulturen und so weiter und so fort. Und das ist alles fest. Das kann ich mir alles überall nachlesen. Und ich habe auch da das Bedürfnis, vieles zu entdecken und vieles möglichst in einer Kampagne. Und dann denke ich mir aber, bau doch den Weg dorthin. Also mach den Startpunkt. Und also so habe ich es jetzt in dem Abenteuer geschrieben, was ich jetzt demnächst irgendwann mal leiten werde. Ich habe einen Startpunkt und ich führe die Leute so quasi wie so einen roten Faden dorthin, wo ich sie haben will und kann dadurch alles irgendwie mitnehmen. Ne? Mhm. So, und das ist aber eine Welt.
Ja.
Oder ein Kontinent in dem Sinne.
Ja gut, so kannst du natürlich auch D&D spielen. Also ich leite gerade eine D&D-Runde dann mit Pathfinder-Regeln, aber das ist dann diese berühmte Curse of Strahd-Kampagne. Das ist auch ein sehr, sehr kleines Land, in dem das alles spielt. Man verlässt dieses Land während der kompletten Kampagne kein einziges Mal. Mhm. Also auch das kann sehr, sehr kompakt und übersichtlich funktionieren. Aber klar, auf der anderen Seite gibt es dann auch diese Planescape-Kampagnen, wo du wirklich von Dimension zu Dimension hüpfst und
ja, alles. Genau, ja. diese ganzen Dimensionen. Also ich will das nicht schlecht reden, um Gottes
Willen. Nein, überhaupt nicht. Das ist mir schon klar. Aber es muss nicht für jeden was sein. Das ist ja das Schöne am Rollenspiel. Es gibt ja wirklich für jeden irgendwie das Passende.
Ja, absolut. Und das ist halt das Schöne daran. Ne? Und wenn es nichts gibt, dann baust du dir halt selbst was, so ungefähr.
Ja.
Ne, es gibt mittlerweile ja genug Regelwerke, wo keine Welt existiert und die dann einfach auf irgendeine Welt draufgepappt werden. Ne? Also, ja, es ist alles möglich.
Ja, genau.
Ne, das ist ja das Schöne. Gibt es denn, du hast jetzt gesagt, ja gut, DSA sind so deine ersten Kontakte mit gewesen im Rollenspiel, dann D&D hast du dir besorgt auf Englisch und auf Deutsch. Pathfinder hast du jetzt gerade genannt. Hast du denn noch ein paar mehr Systeme, wo du sagst, so die habe ich bisher gespielt?
Einige.
Das glaube ich dir.
Also ich habe sehr, sehr vieles, gerade eben auf diesen Conventions, da hat man ja immer die wunderbare Möglichkeit, sich überall mal durchzuprobieren. Da habe ich sehr viel gespielt. Zwei weitere Systeme, die mich wirklich fast meine komplette Rollenspielkarriere lang begleiten, sind einmal Call of Cthulhu, was ja auch sehr, sehr oft genannt wird, eines der, der schönsten Rollenspiele, die es irgendwie so gibt, weil ich die Welt sehr, sehr schön finde. Es war ein furchtbarer Autor, aber die Ideen, die er da irgendwie aufgebaut hat. Das Fass müssen wir nicht aufmachen.
Nee, Kunst von Kunst kann man noch unterscheiden oder kann man trennen.
Ah, nee, kann man. Wie gesagt, das Fass müssen wir an dieser Stelle nicht aufmachen. Können wir gerne an anderer Stelle nochmal drüber reden. Aber der Kosmos, in dem das alles spielt, da kann man sehr viel rausholen. Und das mache ich eben auch sehr gerne. Cthulhu mache ich auch dahingehend sehr gerne, dass man so wunderschöne Dinge basteln kann. Also das lebt ja ganz, ganz stark, gerade die vorgefertigten Abenteuer von den ganzen Handouts und hier habt ihr noch einen Zeitungsartikel und hier noch einen Tagebucheintrag und so. Mhm. Das mache ich furchtbar gerne für meine Runden. Also das wird jetzt nicht mit Bild ausgestrahlt, deswegen beschreibe ich mal kurz, was man hier in meiner Webcam sieht. Ein heilloses Chaos.
Ja.
Mein ganzer Schreibtisch ist umgeben von Bastelkram. Ich habe hier direkt neben mir einen Stapel mit Sterbeurkunden liegen, die ich gestern noch vorbereitet habe. Ich habe da hinten ein Regal, wo ich 10 verschiedene Fächer habe, wo ich nur unterschiedliche Papiersorten einsortiere, damit, wenn ich einen Zeitungsartikel ausdrucke, der auch auf 50 Gramm Papier und nicht auf 90 Gramm gedruckt ist und sowas alles, damit die Haptik auch stimmt und so. Das mache ich furchtbar gerne. Genau, Call of Cthulhu auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Meilenstein. Das dritte große System, was ich so gespielt habe, ist Vampire die Maskerade. Auch sehr, sehr lange Zeit, auch mit meinen Schulfreunden damals. Wir hatten Runden, die haben wir einfach in der Pause, in der Pausenhalle, in der Schule irgendwie gespielt. Oder wenn man mal eine Freistunde hatte, hat man nochmal eben schnell eine Stunde Vampire irgendwie durchgespielt, weil da braucht man weniger Spielmaterial als jetzt für so eine D&D-Runde gefühlt, weil du jetzt nicht noch irgendwelche Battlemats und Miniaturen und was nicht alles brauchst. Übrigens auch das hier direkt neben meinem Schreibtisch, Miniaturen, fertig grundiert, müssen noch bemalt werden. Alles eben so, was ich von hier so direkt erreichen kann, hat irgendwas mit Rollenspiel zu tun. Genau, das sind so die großen D&D Pathfinder, Cthulhu, Vampire, aber dann habe ich noch, was sehe ich von hier direkt? Ich sehe Degenesis, ich sehe Siebte See, ich sehe DSA habe ich hier stehen, City of Mist, Masks, der Sprawl, also generell, ich habe so einige von diesen Powered by the Apocalypse Sachen ausprobiert. Avatar habe ich einige Runden gehabt und auch sehr großen Spaß gehabt. Paranoia, ein paar sehr lustige Runden. Ich habe Rollmaster mal ausprobiert, das war überhaupt nicht meins, aber trotzdem sehr amüsant. Und ich könnte wahrscheinlich noch mehr aufzählen. Fate, da hänge ich gerade auch noch irgendwie selber mit drin, weil ja jetzt noch diese das Engel-Rollenspiel wird ja jetzt gerade neu aufgelegt. Da habe ich so ein bisschen am Rande mit zu tun und das läuft dann ja auch mit Fate-Regeln. Das Fallout-Rollenspiel habe ich gespielt, das Star Trek-Rollenspiel habe ich gespielt, sogar mehrere Star Trek-Rollenspiele, ich glaube 3 verschiedene. Ja. deswegen, die Bandbreite ist sehr groß, aber ich hatte ja auch viel Zeit.
Das stimmt. Also wenn man überlegt, mit 11 Jahren angefangen, so richtig angefangen, dann kommt natürlich einiges zusammen. Einiges.
Auf jeden Fall. Ja. Ich habe sogar schon ein eigenes veröffentlicht. Einmal.
Sehr schön.
Das ist jetzt sehr hochtrabend gesagt. Es ist so ein einseitiges Rollenspiel und auch da habe ich das Regelsystem nicht selber geschrieben, aber ein Freund hier aus Osnabrück, Michael Goran, der hat das Simple-System irgendwie geschrieben. Ganz einfaches W6-Würfelpool-System, womit er Digital Shades heißt das, ein Cyberpunk-Rollenspiel geschrieben hat. Und da ist halt die Prämisse, dass der Charakterbogen und die Regeln alle auf eine DIN A4-Seite passen, die man dann entsprechend zusammenfaltet. Und das gibt's da noch in so ein paar abgewandelten Varianten. Mhm. Und mit meiner Frau zusammen habe ich da eine Variante von geschrieben, die heißt Kinderspiel, wo man Spielzeuge im Stil von Toy Story spielt. Cool. Plüsch, Power und Plunder habe ich auch schon gespielt. Natürlich dann entsprechend starke Inspiration dazu.
Aber das, ja geil, so, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, so Toy Story-mäßig so ein System mal zu bauen, zu spielen. Das ist
Also selber geleitet habe ich das noch nicht, aber meine Frau schon einige Runden und die macht das dann immer so, dass sie dieses System nimmt und dann Filmgenres damit spielt. Also dann hatten wir mal so eine Spielzeugvariante, wo sie quasi so einen Vietnam-Film, irgendwie so einen Kriegsfilm nachgespielt hat. Und dann ging es aber halt natürlich nicht in die grüne Hölle, sondern es ging ins Mädchenzimmer. So, solche Sachen irgendwie.
Sehr cool.
Und genau wie bei Plüschbau und Plunder ist es natürlich dann irgendwie schön, wenn da irgendwie erwachsene, gestandene Leute irgendwie stehen und ihre Lieblingsspielzeuge mitspielen, die sie dann haben und so. Ich bin Squeaky der Pinguin und was nicht alles.
Ja, das ist, ich stelle mir das richtig gut vor. Das ist, glaube ich, richtig witzig. Vor allem, du hast ja, also wir haben bei uns in der Tischgruppe ja auch so von der Alters, wir haben ein bisschen Altersunterschied drin. Und dann hast du natürlich irgendwo Spielzeuge aus den späten 80ern dabei vielleicht, weil er sich daran halt gerne erinnert oder halt eben neues Spielzeug aus den späten 90ern und das sind 10 Jahre, das macht ordentlich was hin. Ne?
Also, ja, auf jeden Fall.
Gerade in dieser Zeit. Das stelle ich mir richtig witzig vor. Ah, interessant. Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. So Spielzeuge, also so Teddybären, ne? Plüschbauer und Plunder, also von Ralf. Den hatte ich ja auch schon zu Gast.
Ja.
Das ist mega. Aber halt Spielzeuge ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, glaube ich.
Ja, also der Gedanke war halt so ein bisschen, dass Plüschbau und Plunder ist halt darauf ausgelegt, dass du nur Plüschtiere spielst.
Ja, genau.
Und das war uns ein bisschen zu eingeschränkt. Und dass man dann eben, also es gibt dann auch Regeln dafür, wenn du ein Holzspielzeug bist, dann bist du resistent gegen die Art von Schaden. Oder du kannst die Fähigkeit verschluckbare Kleinteile kaufen und was nicht alles.
Ach, wie geil. Cool. Interessant. Genau, also du hast gerade noch ganz am Anfang von Call of Cthulhu geschwärmt.
Ja.
Was ist so da der Reiz? Warum leitest du oder spielst du das so gerne?
Ich kann gar nicht sagen, warum ich explizit das so gerne leite. Ich mag einfach Horror sehr gerne. Sieht man ja, Cthulhu und Vampire, beides Horror-Rollenspiele, die eine D&D/Pathfinder-Runde, die ich gerade leite, Curse of Strahd, Horror-Kampagne und so. Das würde ich sagen, das mag ich halt sehr gerne und das kann ich sehr gerne. Ich habe schon öfter das Feedback bekommen, dass ich sehr gut darin bin, Atmosphäre aufzubauen und eben diese Gruselatmosphäre zu machen. Ich finde, Call of Cthulhu hat sehr stark dieses historisch Interessante, dass man, das ist ein Setting, was sonst sehr selten im Rollenspiel irgendwie vorkommt. Wo man eben auch sehr cool reale Dinge mit einbauen und auch durchaus verarbeiten kann. Dass man irgendwie sagt, ey, ich möchte gerne mal das und das irgendwie aufarbeiten. Also ich möchte furchtbar gerne mal ein Cthulhu-Abenteuer zum Beispiel während des 30-jährigen Krieges irgendwie machen, weil das hier in der Region halt ein wichtiges Thema war. Oder während der Schreckensherrschaft der Roten Khmer in Kambodscha habe ich so ein paar Ideen für und so. Und das ist das, was du eben sagtest, man lernt im Rollenspiel auch immer mal wieder was, da ist Cthulhu sehr gut drin, weil man halt wirklich Dinge über die reale Welt lernt und da dann natürlich kosmische Schrecken und Monster und was nicht alles so drüber stülpen kann.
Also das Letzte, was ich zum Beispiel so nachgeforscht habe bei einer Vorbereitung für ein Abenteuer, war so alte Häuser, wie die aufgebaut waren zum Beispiel. Ne? Ja. Also ich meine, heutzutage ist es natürlich alles sehr anders aufgebaut, weil die Möglichkeiten halt einfach da waren. Früher musste es günstig gebaut werden. Und so hat man halt eben Wasserleitung alles auf eine Seite gemacht und die Toilettenspülung alles in eine Seite und so weiter und so fort. Und und dann auch der ganze Aufbau an sich, wo haben die Bediensteten gewohnt, wo haben die Herren gewohnt und. Ne? Also das war schon, ist dann schon immer ganz cool, wenn man sich da in die Recherche reinbegibt, dann lernt man halt auch eben sehr viel.
Ne? Ja, genau.
Auch über die Zeit an sich, also es ist ja nicht nur, dass man dann über Gebäude oder sowas, sondern über die Zeit auch an sich, weil ich gucke dann auch immer, was war in der Zeit, also ich gucke dann irgendwie immer, gucke oder versuche, alte Zeitungsartikel zu finden, die irgendwo digitalisiert worden sind und zu lesen, was ist in der Zeit eigentlich passiert? Was kann man vielleicht so mit reinnehmen als kleinen Cliffhanger oder als Anekdote? So, ne? Also gerade wenn man das Abenteuer startet, schreibe ich ja immer so einen Prolog zum Beispiel.
Ja.
Genau, und das ist halt eben ganz, ganz cool dann, ne?
Ja, absolut.
Ja.
Und genau, also ich habe ja schon gesagt, dieses Basteln mag ich furchtbar gerne. Und Cthulhu ist bei mir mittlerweile so eine Tradition geworden. Ich habe nicht den Eindruck, also ich habe es irgendwie zweimal ausprobiert, dass Cthulhu sich unbedingt für längere Kampagnen eignet. Nicht mal unbedingt, weil ich so ein Spielleiter bin, bei dem am Ende immer alle tot und oder wahnsinnig sind, sondern weil es schwierig ist, so lange diese Atmosphäre und den Spannungsbogen zu halten und so. Deswegen ist Cthulhu für mich ein wunderbares Con-System, dass man eben einfach einen Abend einen One-Shot spielen kann. Und das hat sich jetzt hier einfach zu so einer kleinen Tradition irgendwie entwickelt. Wenn ich es mal eben zu diesen Conventions wieder schaffe, wenn ich so am Wochenende die Zeit dafür habe, dann ist es eigentlich immer so, dass ich am Samstagabend nachts noch eine Runde Cthulhu anbiete. Und das hat sich für einen kleinen Kreis aus SpielerInnen eben zu so einer Tradition entwickelt, dass sie da dann irgendwie mitspielen wollen. Und das ist dann immer sehr schön. Da fühlt man sich natürlich auch sehr darin bestätigt, irgendwie auf einer Con. Die Leute haben eine große Auswahl, was sie alles spielen können, aber sie entscheiden sich immer wieder irgendwie bei dir dieses eine bestimmte System zu spielen. Dann hat man natürlich schon das Gefühl, dass man da irgendwas richtig macht.
Ja, ich finde auch, auf Cthulhu bietet, also ich schreibe immer so Abenteuer, so 3-4 Stück, also so Ideen, und baue das dann immer so in One-Shots, aber das ist halt eine Geschichte. Mhm. Also es ist immer also das erste Abenteuer, was wir gespielt haben, war zum Beispiel auf so einer Hochzeit. Das ist dann ein One-Shot gewesen, da bin ich aufgesprungen, habe sofort geschrieben, weil meine Frau wusste gar nicht, was mit mir abgeht, so, weil ich auf mal diese Idee hatte. Und aber das zweite Ding, was ich geschrieben habe, ist so eine mehrere One-Shots, die man hintereinander wegspielen kann. Aber jede Geschichte in sich abgeschlossen ist. Mhm. Ne? Und das, finde ich, kann man eigentlich gut mit Cthulhu machen, weil du dann auch so eine kleine Pause dazwischen hast. Die Charaktere können nochmal runterkommen und können sich dann eventuell nochmal darauf vorbereiten, was als nächstes passiert, obwohl sie gar nicht wissen, was passiert. So, ne? Genau. Also das so schreibe ich dann eigentlich meistens immer die Abenteuer für Cthulhu.
Ja. Ja, bei mir ist es oft, dass ich irgendwie eine greifende Idee entweder für ein Monster, für einen Kultisten habe oder eben ein bestimmtes historisches Setting, was ich irgendwie erarbeiten will. Also ich hatte jetzt irgendwie die letzte Runde, die ich auf einer Con geleitet habe, da habe ich überlegt, wie gut man Cthulhu, kosmischen Horror mit so fundamentalistischen Christen irgendwie unter einen Hut bringen kann, mit so einer Sekte irgendwo tief in den Appalachen, die dann halt so ein, wie man so schön sagt, biblically accurate angel irgendwie beschworen hat, also dieses 20 Flügel und Ringe aus Augen und was nicht. Wenn man drüber nachdenkt, ist das schon so ein kosmischer Schrecken irgendwie.
Aber das geht gut.
Das geht sehr gut, ja. Oder dass ich eine Runde hatte, wo ich irgendwie während der arktischen Nacht irgendwie quasi ewige Dunkelheit und da dann diese Farbe aus dem All, die da als Nordlichter am Himmel irgendwie unterwegs war und solche Sachen. Also meist ist es irgendwie eine kurze, grobe Idee und dann überlege ich halt, wie man das cool machen kann. Mhm. Oder wie gesagt, eine Epoche, die ich irgendwie interessant finde, so 30-jähriger Krieg, aber da weiß ich zum Beispiel noch nicht, was würde ich denn vor diesem Hintergrund irgendwie machen? Ich will ja nicht einfach nur 30-jähriger Krieg spielen, sondern dann schon noch irgendwie diesen übernatürlichen Horror da drin. Und weil ich da noch nicht genau weiß, was ich da machen will, ist es dann so, ja, dann gehe ich erstmal in die Recherche, wie lief denn dieser 30-jährige Krieg ab? Gab es da vielleicht bestimmte Events, die irgendwie sich anbieten, so die Magdeburger Hochzeit oder solche Sachen? Und daraus kann man dann vielleicht irgendwas spinnen. Und dann, genau, so bildet man sich dann weiter.
Ja, das ist absolut interessant, das Ganze. Du hast gerade noch gesagt, City of Mist hast du da stehen.
Habe ich leider noch nicht gespielt, tatsächlich.
Ja, schade.
Ich finde es wunderschön. Großartiges Artwork, was bei mir sehr oft ein Kaufgrund für ein Rollenspiel ist. Ich habe fast die komplette The Genesis-Reihe hier stehen, nicht einmal gespielt. Aber sieht sehr schön aus. Und City of Mist ähnlich. Thematisch finde ich sehr, sehr cool. Gerade jetzt, wo The Wolf Among Us 2 angekündigt wurde, was als Videospiel im Grunde City of Mist in a nutshell zu sein scheint, werfe ich da gerade nochmal einen neugierigen Blick wieder drauf.
Wenn du da Ideen brauchst, ich habe ein paar.
Ja, Ideen habe ich auch. City of Mist ist so ein Ding, da weiß ich auch noch nicht so ganz, was macht man da so als... Also ich habe Ideen für Figuren, aber ich habe noch keine große Idee, wie man da Plots wirklich für schreibt, die unterschiedlichste Figuren gut zusammenbringen.
Ja. Boah, ja gut, das ist natürlich schwierig. Also bei mir ist halt so, dass ich halt wirklich 90% komplett improvisiere als Spielleitung. Mhm. Aber das erste Abenteuer ist ja schon fertig, da kann ich ein bisschen drüber spoilern. Es gab halt ein Antagonisten in Anführungsstrichen, der sich in die Köpfe anderer Risse so hacken konnte, also rein konnte, so manipulieren konnte. Und der hat die dann halt eben so weit manipuliert, bis die sich dann halt irgendwann in den Tod gestürzt haben oder also den Freitod halt eben gewählt haben, so, ne?
Ja.
Die Spieler hatten den ganz lange nicht auf dem Schirm. Die haben halt irgendwann erstmal eine andere Person verdächtigt. Und das ist auch genau das, was ich wollte. So.
Ja.
Und aber das war total spannend. Also, das ist, glaube ich, auch so ein System, da müssen die Spieler auch ganz viel mitentscheiden dürfen, finde ich, weil...
Ja, genau, das ist ja sowieso, das ist ja auch ein Powered by the Apocalypse genau. im Großen und Ganzen und das lebt ja ganz viel davon, dass man so wenig wie möglich vorbestimmt
ja.
Und dann eben rausfindet, in welche Richtung das geht. Gleichzeitig ist das ja irgendwie so ein Film noir mehr oder weniger Detektivspiel.
Genau.
Und ich weiß nicht, wie, oder ich bin sehr gespannt, wie gut ein Detektiv-Krimi-Spiel funktioniert, wenn man gar nicht vorherbestimmen kann, so wie das laufen soll. Aber klar, man bestimmt natürlich, so was im Hintergrund gelaufen ist, das kann man ja trotzdem noch festlegen. Da gibt's ja Spiele, ich weiß nicht, ob dir Brindlewood Bay etwas sagt. Das ist so ein Agatha Christie-Rollenspiel. Man spielt halt alte Damen in einem kleinen Küstenstädtchen, die dann eben auch so Kultisten und Monster jagen und so. Und da wird sogar ganz explizit gesagt, die Kriminalfälle, die man da auflöst, auch die Spielleitung weiß nicht, was die Wahrheit ist, die dahinter steckt. Mhm. Und da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Bin sehr gespannt, das mal irgendwann auszuprobieren.
Ich glaube,
City of Mist ist da noch ein bisschen gefälliger. Ich glaube, da hat man als SL noch ein bisschen mehr Kontrolle.
Ja, hast du auch. Du hast ja als SL den Antagonisten vorbereitet.
Ja.
Oder die Antagonistin. So, und die macht halt ihre Dinge, die tut halt ihre Dinge, die laufen halt im Hintergrund und irgendwann halt oder finden sie halt immer irgendwo Hinweise. Ich sag jetzt mal, bei mir war es halt durch irgendwelche Akten bei den Psychologen, wo die halt so in Therapie gewesen sind, kriegen sie dann irgendwo Akteneinsicht, was natürlich schwierig ist, als außenstehende Person da irgendwo Einsicht zu bekommen.
Na klar.
Ne, dann entscheiden halt eben die Würfel so. Und das ist ja, du lenkst das schon so ein bisschen in die Richtung, dass sie natürlich irgendwann das bekommen, was sie brauchen, um herauszufinden, was ist da eigentlich los, ne? Aber du hast halt eben den Antagonisten und du weißt ja, wo du hin möchtest irgendwann, ne? Auch als Spielleitung,
meine ich.
Ja, genau. Also das ist bei mir sowieso immer, ich habe ja gerade schon gesagt, also 80 bis 90% improvisiere ich hauptsächlich. Manchmal bereite ich auch nach der Session vor für die nächste Session, was passieren kann oder sollte. Aber im Grunde genommen habe ich immer so einen Startpunkt und ein Ende, da will ich die hinhaben. Und alles, was da drin passiert, ist halt alles komplett, ja, können die Spieler mitentscheiden und ich muss halt auch drauf reagieren, ne?
Ja.
Genau, und das finde ich halt, macht das Ganze auch so ein bisschen lebendiger, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also in vielen Fällen ist es bei mir auch so. Also selbst wenn ich jetzt, wie bei dem Curse of Strahd-Ding, eine vorgefertigte Kampagne irgendwie leite, da ist trotzdem noch genug Spielraum irgendwie drin und ich bin da definitiv jetzt keiner, der seine Gruppe irgendwie railroadet. Also einer meiner Spieler hat mich jetzt sogar noch angeschrieben, weil er einen bestimmten Zauber gelernt hat. Oder lernen wollte mit seinem Charakter und hat gefragt, ob das okay ist, wenn er den lernt. Nicht, dass er damit jetzt irgendwie 3 Stunden Narrativ kaputt macht, weil sie haben gerade den Auftrag bekommen, etwas Bestimmtes zu stehlen und er hat jetzt einen Zauber gelernt, mit dem man Dinge stehlen kann. Und er fragt jetzt ja nicht, dass ich mir da jetzt einen großen Heist irgendwie ausdenke und er kann das mit diesem Zauber irgendwie überbrücken.
Mhm.
Und ich habe halt auch gesagt, das Narrativ kaputt machen kann man nicht. Man kann es nur in eine neue Richtung lenken. Das klingt jetzt irgendwie sehr philosophisch, aber so funktioniert das halt. Es ist ja nicht so, dass jetzt die Gruppe irgendwie meine Geschichte nachspielen soll, sondern ich möchte irgendwie einen Rahmen liefern, in dem alle gemeinsam diese Geschichte erzählen. Ich inklusive, aber natürlich eben auch die inklusive. Von daher ist bei mir auch ein großer Faktor, die Improvisation und
Also jetzt zum Beispiel auch in der aktuellen Kampagne, wir spielen ja Adventure Island, das ist ja auch so ein Piraten-Setting. Mhm. Also zumindest spielst du so in dieser Zeit, du kannst natürlich auch Freibeuter spielen oder Marine spielen oder sonstiges. Wir spielen halt aber eben Piraten. Und ich spiele das gerade aktuell auch sehr gerne mit so Rückblenden der einzelnen Charaktere. Also was ist eigentlich vor der Zeit passiert, bevor sie auf dieses Piratenschiff gegangen sind. Und bei deinem einen Charakter, der hat halt eine Schwester, das habe ich halt dann auch irgendwann so mit eingebaut, dass er eine Schwester hatte und oder hat. Und dann gab es eine Rückblende, wo die beiden Geschwister im Alter von 10 Jahren in ihrem eigenen Gaia-Institut, also so ein magisches Institut, halt eben arbeiten. Und der Charakter, also der Spieler, konnte damals halt eben zaubern. Und durch diesen Unfall, der da passiert ist, hat er halt eine Amnesie bekommen, weiß eigentlich gar nicht mehr, wer er ist und so. Und diese Rückblende hat ihm eigentlich dazu geholfen, um herauszufinden, wer ist er eigentlich. Und seitdem habe ich ihm, also oder nach dieser Rückblende, habe ich ihm halt den Zauber gegeben, also dass er wieder zaubern kann. Mhm. Ne, weil ich das einfach thematisch auch einfach gut und passend fand.
Ja.
Ne, obwohl das eigentlich nie vorgesehen war, dass dieser Charakter zaubert. Also zumindest hat er es nicht so vorgesehen.
Ne? Ja.
Aber ich das fand ich irgendwie passend und er fand das auch total cool. So,
ne? Ja, ist doch schön.
Ja.
Klingt doch gut.
Und dann kam natürlich die große Enthüllung bei einem Kampf. Er hat das erste Mal gezaubert und seine Kumpels stehen da und gucken ihn an, so von wegen, was machst du hier gerade? Das kennen wir von dir nicht, so, ne?
Ja.
Das war so ein richtig geiler Moment auch. Wenn ich da jetzt gerade zurückdenke, das ist total cool gewesen.
Ja.
Ja.
Bei mir ist es im Grunde genau umgekehrt. In der einen Runde, da verlernt ein Charakter gerade zu zaubern. Dass die, also regeltechnisch kann der Charakter immer noch genauso zaubern wie vorher, aber die Magie wirkt plötzlich anders und ich freue mich sehr darauf. Das kann ich jetzt hier leider nicht sagen, weil selbst wenn diese Folge rauskommt, werden sie das noch nicht rausgefunden haben, warum plötzlich die Heilung dieser Zauberin irgendwie so funktioniert, dass Leuten dass Wunden irgendwie ganz normal zuwachsen oder Narben bilden, dann kommen da plötzlich Federn raus oder Tierschuppen und sowas alles. Und jetzt verwandelt sie ihre eigene Gruppe immer weiter irgendwie in so Mensch-Tier-Mischgestalten.
Mhm.
Und das wird, glaube ich, noch sehr schön, wenn sie rausfinden, woran das liegt, weil die Spielerin, als das erste Mal passiert ist, saß da auch so, was soll das? Ich bin die Heilerin, wieso funktioniert meine Heilung nicht richtig? wird noch amüsant. Mit Magie kann man sehr viel Schindluder treiben.
Ja, das glaube ich. Glaube ich dir sofort. Ja, sehr schön. Okay, wir haben jetzt gerade so viel über Systeme gesprochen. Und natürlich auch über ein System, was du noch nicht gespielt hast. Und da wollte ich eigentlich auch noch drauf zurückkommen.
Ja.
So auf dem Stapel der Möglichkeiten.
Genau,
Was liegt da noch so?
Da liegt City sehr, of sehr Mist viel.
Haben wir jetzt gerade geklärt.
Genau, City of Mist möchte ich gerne mal ausprobieren. Ich habe mir gerade das Regelwerk für Candela Obscura bestellt. Ist noch nicht da. Aber,
sehr schön, habe ich hier als Schnellstarter liegen.
Ja, genau. Den Schnellstart habe ich nämlich auch gelesen und da habe ich direkt gedacht, ja, okay, komm, das kickt dich jetzt schon so sehr. Du hast jetzt schon nur beim Lesen dieses Schnellstarters Ideen für nicht bloß Plots, sondern eben auch wieder für Handouts, die du basteln kannst, wie bei Cthulhu.
Was mich an diesem System so interessiert und was mich da so fesselt, ist, dass die Charaktere eine Motivation haben, dorthin zu gehen und diesen Fall zu lösen. Ne? Nicht so wie bei Cthulhu, das mich jetzt so ein bisschen, seitdem ich Candela Obscura kenne, ein bisschen stört, ist halt eben, das sind halt irgendwelche Dudes, zufällig halt in so eine Situation reingeraten und bei Candela Obscura ist halt eben, die haben die Motivation, das zu tun. Ne?
Das, ich verstehe, was du meinst, das kann man natürlich so und so schreiben.
Ja,
ne?
Genau.
Also
ja,
Candela Obscura, du hast diese Motivation, weil du Teil dieser Organisation bist. Mhm. Ich habe auch schon Cthulhu-Szenarien geleitet, wo dann die ganze Gruppe war halt ein Sondereinsatzkommando der Polizei und hatte entsprechend eine Motivation, irgendwo reinzugehen.
Ja, klar,
hatte nur keine Ahnung, was sie erwartet und so.
Mhm.
Aber auch dieses, du wirst reingeworfen und weißt gar nicht, woran du bist, macht für mich natürlich auch so ein bisschen den Reiz von Cthulhu aus.
Ja, ja, klar.
Aber eben dieses Candela Obscura finde ich auch einen sehr, sehr schönen Style. Die ganze Ästhetik gefällt mir sehr. Hat sehr viel eben von Blades in the Dark, was sie ja selber auch als Inspiration irgendwie anbringen. Auch Setting leider selber noch nicht gespielt, aber viel Gutes von gehört. Mich erinnert das auch sehr, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, an Opus Anima. So ein deutsches Steampunk-Fantasy-Horror- Setting, auch wieder sehr schönes Artwork, gibt's leider nicht mehr. Aber das war damals irgendwie sehr, sehr spannend. Ich glaube, das geht in eine sehr ähnliche Richtung. Genau, auf jeden Fall, da bin ich sehr gespannt drauf. Hab auch schon einige Ideen. Dann, was ich mir jetzt gerade noch anlese, ist Masks, A New Generation. Das habe ich zwar schon irgendwie zweimal so ein bisschen gespielt, aber noch nicht sehr viel. Das ist so ein Superhelden-Rollenspiel, wo man aber ganz explizit Teenager-Superhelden spielt, die alle noch irgendwie darum kämpfen müssen, ihren Platz in der Welt zu finden und so. Mit Superhelden kriegt man mich sowieso immer. Ich habe auch hier, ich habe noch Mutants and Masterminds in der dritten Edition relativ viel gespielt. Ich habe mir jetzt gerade das Invincible-Rollenspiel gekauft. Ich habe mir das Outgun Superheroes gekauft. Ich habe jetzt die neueste Edition von Mutants and Masterminds geplätscht. Es gibt so ein paar Superhelden-Rollenspiele, wo ich überlege, mir sie zu kaufen, einfach damit ich sie habe. Nicht mal, um sie zu spielen. Also das ist so ein Thema, was mich auf jeden Fall auch immer kriegt. Von meinem Stapel der Möglichkeiten runter, interessanterweise, ist mittlerweile The Genesis. Je mehr ich so drüber nachdenke, ich finde zwar die Welt sehr schön und das ganze Artwork und so, aber ich glaube, das reicht mir, das anzuschauen und schön zu finden. Das muss ich, glaube ich, gar nicht mehr selber spielen, interessanterweise. Ansonsten, ich hätte noch mal Lust auf eine längere Runde Fallout. Da habe ich auch schon angefangen, ein komplett eigenes Setting zu schreiben, also los von den Städten, die man so schon kennt, von Washington und L.A. Und Boston, schreibe ich gerade an Fallout New Orleans, The Sick Easy. Das möchte ich irgendwann nochmal, entweder, wie du schon sagst, als eine Reihe von verknüpfter, aber eigenständiger One-Shots leiten oder eine kleinere Kampagne, das weiß ich noch nicht so genau. Das liegt noch so offen. Vampire möchte ich unbedingt nochmal wieder weiterspielen. Ist ja jetzt auch gerade eine neue Edition angekündigt worden. Da bin ich sehr gespannt drauf. Die 6. Edition dann. Mal gucken, was sie da wieder irgendwie rausholen. Ich bin ja ein großer Fan der 5. Edition. Was auch vielen Leuten nicht so geht, verstehe ich gar nicht. Aber
Geschmackssache. Was soll's.
Ja, Engel natürlich. Übrigens auch ein System, was sehr, sehr lange in meiner Peripherie irgendwie stand, weil mein Bruder, der mich überhaupt da erst ins Rollenspiel reingebracht hat, der hat sehr viel Engel gespielt und da habe ich als Kind auch irgendwie zugucken dürfen. Da saß ich bei ihm einfach mit im Zimmer und habe dann Engel zugeguckt.
Ja, das ist auch immer so ein Geheimtipp eigentlich, ne? Also Engel ist ja auch schon ein, zwei Mal oder mehrfach genannt worden.
Ja.
Ist auch tatsächlich ein sehr Geheimtipp. Also so, wie ich das jetzt so heraushöre.
Ja, ja, also es ist auf jeden Fall sehr spannend vom Setting her. Ich will nicht zu viel spoilern. Es ist auf jeden Fall so eine Welt. Entweder, also ich glaube, entweder man findet sie richtig gut oder man mag sie überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die Engel wirklich mal ausprobiert haben und die es einfach nur so mittel fanden oder so. Weil die Welt dann doch, wenn man ein bisschen reinschaut, sehr speziell ist. Ich persönlich finde sie sehr cool. Meine Frau zum Beispiel kann gar nichts damit anfangen. Aber wie ich ja schon mal gesagt habe, es ist ja das Schöne, für jeden gibt es irgendwie was. Und ansonsten, ja, wie du es schon mal erwähnt hast, notfalls schreibt man was selbst. Ich wie vielleicht eben so sehr, ich will nicht sagen jeder, aber sehr viele, die das lange genug machen, habe ich natürlich auch irgendwann mal angefangen, ein eigenes Rollenspiel zu schreiben, wo ich auch immer mal wieder dran arbeite. Unter der Prämisse mehr Niedlichkeit im Rollenspiel, ähnlich wie bei dem Kinderspiel, wo man Spielzeuge spielt, arbeite ich gerade an einem, das heißt als Arbeitstitel einfach Familiar, wo man Hexenvertraute spielt. Also man spielt dann die schwarze Katze oder den Rabennehmer mehr oder sowas alles.
Ja.
Und dann so ein bisschen wunschpunschmäßig irgendwie Abenteuer erlebt, aber halt auch nicht jetzt wie bei, keine Ahnung, die schwarze Katze oder Root oder so anthropomorphe Tiere, sondern halt wirklich, du bist ein Tier. Also wenn du gegenüberstellbare Daumen haben willst, dann solltest du halt einen Primaten spielen. Einen Lemuren oder ein Äffchen oder so. Ansonsten machst du Krallen oder einen Schnabel.
Ah, geil. Wir hatten tatsächlich mal, kennst du die Rocket Beans? Bestimmt.
Rocket Beans, ja.
Ja. Und da hat ja der Florentin Will mal auch ein Abenteuer geleitet, wo die Spieler Tiere spielen. Und also 9-11 hieß es ja. Und das habe ich hier am Tisch auch schon geleitet. Das Abenteuer kannte keiner von denen. Und ich habe gesagt, okay, denkt euch mal Tiere aus. die ihr spielen möchtet. Ich mache eure Charakterbögen fertig, habe die dann auch wirklich alles akribisch so fertig gemacht und so. Und dann haben wir das gespielt über fast ein halbes Jahr und das war richtig geil. Also die
muss ich mir vielleicht mal angucken. Bei mir, ich habe zwar schon Ideen irgendwie zur Charakterschaffung und zu Regelelementen und so, wobei es bei mir da halt gerade noch sehr stark hapert ist. Ja, okay, jetzt spielen alle Tiere, aber was macht man dann damit? Also welche Art von Abenteuern wird man dann so erleben?
Ja.
Und vielleicht ist das dann ja schon mal eine Möglichkeit, so erste Inspiration zu sammeln.
Also Savage Worlds haben die als System genutzt. Ne? Mhm. Das ist ja ziemlich einfach und da kann man dann ja auch relativ zügig und schnell einen Charakterbogen fertig machen. Und ja, anhand der, also ich habe dann auch geguckt, okay, was können die Tiere so, was machen die so in der Natur so, ne? Und habe dann versucht, den jeweiligen Tieren unterschiedliche Special-Fähigkeiten zu geben. Was auch nur dieses Tier kann, so, ne? Und also das hat wirklich so viel Spaß gemacht, ne? Das war wirklich auch so, die mussten halt sich wirklich was einfallen lassen, so, weil die kannten, also die Spieler kennen natürlich Autos. Die Tiere aber nicht. Also die kennen die, aber die wissen halt nicht, wie es heißt. So, ja. Ne? Und dann auch von irgendwie von A nach B zu kommen, in die Städte rein, in die Dörfer rein und so. Und das war natürlich alles, ist alles mit Gefahr verbunden. Ne?
Ja.
Und das war so geil. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Also das würde ich dir echt mal empfehlen. Und dann mal zu gucken, okay, was kann man da eigentlich so drin machen? Also ich habe auch noch ein paar Ideen, glaube ich, wenn ich mich da jetzt nochmal reinsteigern würde, aber ja, absolut fantastisch.
Ja, cool. Dann werde ich da auf jeden Fall, 9-11 hieß das, sagst
du. 9-11, ich schicke dir nachher noch einen Link auf Spotify, da kannst du die auch als Podcast, also als Hörspiel quasi anhören. Das ist total geil. Ja,
ja, cool.
Das macht Spaß.
Ja, back to topic. Du hast Savage Worlds erwähnt, habe ich auch schon ein paar Mal gespielt, liegt jetzt nicht im unbedingt auf meinem Stapel der Möglichkeiten, aber ich weiß nicht, ob dir Outgunned etwas sagt, was jetzt so nach und nach so ein bisschen in eine ähnliche Richtung zu gehen scheint wie Savage Worlds.
Mhm.
Das ist ein grundlegendes System von, ist glaube ich Italienern, Two Little Mice heißt der Verlag, und das geht gerade ziemlich durch die Decke. Das ist ein Rollenspiel, wo du quasi Actionfilme spielst. Okay. Nicht unbedingt ganz so übertrieben und Slapstick-mäßig wie zum Beispiel Extreme Vengeance hieß es damals, sondern halt wirklich, du hast so deine Tropes und spielst so Actionfilme nach und da haben sie jetzt mittlerweile mehrere Auskopplungen von gemacht, dass es dann Outgunned Adventure gibt, dann spielst du so Pulp-Film, so Indiana Jones, die Mumie und Co. Mhm. Outgunned Superheroes habe ich schon erwähnt, wo du dann Superhelden-Actionfilme machst und jetzt haben sie eben auch noch den neuesten Kickstarter, wo du dann auch noch so die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen spielen kannst oder Fluch der Karibik, also Piratenabenteuer und so. Und das ist ja so ein bisschen die Prämisse auch von Savage Worlds, sehr cineastisch, sehr actiongeladen und das halt in, wie der Name schon sagt, verschiedensten Szenarien und Welten. Mhm. Und ich glaube, Outgunned erfüllt eine ähnliche Nische und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, das auch nochmal auszuprobieren. Also wenn ich dann diese Piratenkampagne kriege, also ich habe es auf Kickstarter unterstützt, werde ich die ganz bestimmt mal irgendwo leiten, weil ja, große Überraschung, Piraten mag ich auch. Jetzt habe ich auch noch so ein paar Sachen. Siebte See habe ich hier stehen, habe ich auch schon gespielt. Rapscallion habe ich hier stehen. Pirates of the Spanish Main. Gesagt, wenn irgendwie über die ganze Familie da reinkommt, das auch bis heute in der Familie geblieben ist. Also alle meine Geschwister sind auf die eine oder andere Art irgendwie immer noch Rollenspieler. Also mein ältester Bruder und ich, vornehmlich Pen and Paper, mein anderer älterer Bruder ist LARPer, meine jüngere Schwester macht ganz viel Online-Rollenspiel. Mhm. Das zieht sich halt irgendwie durch und wenn wir alle Piraten mögen, bietet sich das natürlich auch an, viel mit Piraten zu machen.
Ja, absolut. Es liegt ja auch irgendwo ein bisschen auf der Hand. Also,
ja, ne? Klar. Kommt und, ja nicht von ungefähr.
Ja, dann fehlt dir noch tatsächlich Adventure Island in dieser.
Ja, ich habe es schon ab und zu in diesem Podcast irgendwie erwähnt gehört. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, es mir anzugucken. Werde ich aber wahrscheinlich auch demnächst nochmal machen.
Dann bin ich sehr gespannt.
Ja, ich auch.
Da.
Ich hatte auch schon mal eine Cthulhu-Piratenrunde. Das war auch ganz lustig.
Ich, ja, das Wort, das stelle ich mir so absurd vor. Ich hab mal immer noch so, weil du da jetzt gerade wieder angefangen bist, ich hatte immer noch eine Idee, die möchte ich irgendwann mal noch ausspielen. Da gucken wir, oder da möchte ich, dass wir zuerst diesen Film Convoy gucken. Ich weiß nicht, ob der den noch sagt. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr der kommt. Das ist so ein Film, da geht es so ein bisschen um Freiheit, der auch so Protestieren der amerikanischen LKW-Fahrer gegen so ein bisschen das Gesetz, so ein bisschen. Und die machen halt einen elendig langen Konvoi durch ganz Amerika. Und wenn wir diesen Film geguckt haben, möchte ich, dass wir, also dass die Spieler sich Charaktere erstellen, die halt eben LKW-Fahrer sind,
ja,
durch Amerika reisen. Also das ist dann halt eben in den 60er oder 70er Jahren. Und die haben halt eine Fracht an, also dabei, wo sie nicht wissen, was es ist. Und das ist halt eben dann diese böse Entität, ne?
Ja.
Und dann über mehrere Tage und dann haben die Albträume und bla und blub und ne, wie man das dann halt eben
könnte, bei Cthulhu kennt. Es gibt diese ganz legendäre Cthulhu-Kampagne, habe ich hier auch stehen, Horror im Orient Express.
Ja,
könnte das einfach anpassen, Horror auf der Interstate irgendwas.
Ja, ja, genau, genau. Ja, ich hatte so ein Zugabenteuer hatte ich tatsächlich schon mal. Also das habe ich selber geschrieben und deswegen wäre das nochmal so ein Zugabenteuer, nicht, glaube ich, nicht ganz so gut, aber ja, dieses LKW-Fahren auf der Interstate, so, und dann passieren halt irgendwelche komischen Dinge. Mal gucken.
Ja, auf jeden Fall. Bin ja auch eine sehr lustige Vorstellung.
Ja. Spielst du oder spielt ihr als Geschwister denn auch mal so zusammen? Oder hat da jeder so, nicht, gesagt, so seine eigene?
Nicht so sonderlich viel. Also es passiert ab und zu mal, dass ich eben mit meinem ältesten Bruder noch hier und da was spiele. Wir hatten es aber letztens, dass ich mit meinen Geschwistern und meiner Frau gemeinsam eine Fallout-Runde hatte, weil wir alle Fallout sehr mögen, und dann kam auch gerade die zweite Staffel der Serie raus, und dann ist man natürlich sowieso nochmal wieder gehypt. Für sowas bin ich ja immer sehr empfänglich. Und da haben wir das irgendwie ausprobiert, haben uns auch vorgenommen, ja, das müssen wir auf jeden Fall dann noch irgendwie weitermachen. Das ist leider seitdem noch nicht wieder passiert. Möchte ich auch nochmal wieder irgendwie demnächst mal anstoßen, aber irgendwie, ich habe so viele Sachen, an denen ich gleichzeitig arbeiten möchte, dass ich mal so ein bisschen so einen Überblick kriegen muss. Also ich bin sehr anfällig dafür. Es gibt die drei großen Systeme, zu denen ich immer zurückkommen kann. Pathfinder, Cthulhu, Vampire. So. Und dann ist es aber immer so, wenn ich einen Film gucke, wenn ich oder eine Serie oder irgendwas mache, entweder ich mache es, weil ich das im Rollenspiel schon verarbeiten will und dann mache ich es als Recherche, oder ich gucke es und überlege dann, wie könnte ich das im Rollenspiel umsetzen?
Das,
so,
ja,
und entsprechend ist es halt so, ja, ich habe jetzt gerade irgendwie das neue Lego Batman Spiel gespielt, so, ja, ich könnte eigentlich auch mal wieder eine Runde Superhelden machen. Jetzt ist gerade die Fallout-Serie, ja, ich könnte eigentlich mal wieder Fallout. Ja. Jetzt habe ich den neuen Star Wars gesehen, ja, Star Wars könntest du eigentlich auch mal wieder. So, dann bin ich da immer sehr, sehr wechselhaft. Und deswegen möchte ich eigentlich mehr, also versuchen, mehr so One-Shots zu machen, um eben dieses Wechselhafte so ein bisschen bedienen zu können, ohne eine große Verantwortung zu haben. Also dieses Fallout-Setting, was ich da schreibe, da habe ich mir immer vorgenommen, ich will eine große Fallout-Kampagne leiten. Da muss man dann aber auch die Zeit und die Energie erstmal für haben, will ich eine ganze Kampagne zu machen. Vielleicht reicht es ja eben doch auch, ein cooles Fallout-Setting zu schreiben, in dem man dann kurze One-Shots leiten kann. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich eingangs gefragt habe, wie gut die Soundqualität ist. Ich spiele eigentlich fast gar nicht online, sondern ich habe das große Glück, vornehmlich Präsenzrunden zu haben. Möchte jetzt aber gerne irgendwie ein bisschen mehr versuchen, online zu machen, weil man da eben neue Leute sehr schnell rankriegen kann für so einen One-Shot, ein bisschen seine Spielerschaft erweitern kann und so.
Ja.
Ich hatte auch schon so ein paar Runden mit Leuten aus den Vereinigten Staaten teilweise oder aus Großbritannien, was dann auch immer sehr spannend ist, so Online-Conventions und so, gerade in Corona-Zeiten natürlich. Und das möchte ich jetzt irgendwie wieder ein bisschen, bisschen mehr machen.
Ja, also klar, wir nehmen hier jetzt natürlich auch Zencast auf. Du kannst das nachher, ob das bei Discord genauso ist, nicht genauso widerspiegeln, weil Zencaster hat natürlich einen eigenen Server, wo das jetzt rüberläuft und Discord nutzt halt den Hoster an sich. Also wenn wir es jetzt bei Discord aufnehmen würden, wäre ich der Host. So.
Ja.
Und dann wird das über meine Leitung laufen. Deswegen kannst du das nicht miteinander vergleichen, aber hier ist die Soundqualität gut. Das kann ich dir auf jeden Fall schon mal sagen. Und das wird sich auch bei Discord auch auswirken, dass die Soundqualität gut ist.
Ja. Ja.
Aber an der Internetleitung oder an der Internetverbindung, da kannst du halt nichts für und das ist dann halt eben ein Discord-Problem. Ne?
Ja, ja.
Genau. Aber wir wollen nicht da überschnacken. Wir kommen so langsam zum Ende.
Ja, schade.
Ja, schade, wirklich. Die letzte Frage, die ich ja jedem Gast stelle, die wirst du ja jetzt auch schon mitgekriegt haben. Was ziehst du für dich oder was macht Pen and Paper Rollenspiel für dich so besonders?
Ja, ich hoffe, du bist vorbereitet. Es wird vielleicht ein bisschen kitschig, es wird vielleicht ein bisschen over the top und emotional, aber was macht Pen and Paper für mich so besonders? Quasi alles. Also ich kann mir ja, wenn ich wirklich seit meinem sechsten Lebensjahr, irgendwie seit 30 Jahren jetzt irgendwie dabei bin, ich kann mir eine Zeit ohne Pen and Paper nicht vorstellen. Ich habe es schon irgendwie häufiger angedeutet, alles, was ich tue, dreht sich irgendwie um Pen and Paper. Meine Familie ist ganz stark von Pen and Paper inspiriert. Meinen Job habe ich, weil diese Band aus dem Live-Rollenspiel entstanden ist. Meine Frau habe ich über die Band kennengelernt, also auch irgendwie übers Rollenspiel. Mein Studium ist übers Rollenspiel definiert und so. Es gibt keinen Bereich meines Lebens, den das nicht in irgendeiner Form berührt, was ich sehr, sehr schön finde. Und selbst irgendwie in Phasen, wo es mir wirklich beschissen ging, ich war eine Zeit lang irgendwie hatte ich Depressionen und war in Therapie und so. Und in all dieser Zeit habe ich nie in Frage gestellt, ob Rollenspiel was für mich ist, ob ich daran Spaß habe, ob ich in Anführungszeichen gut darin bin, sofern man das überhaupt sein kann im Rollenspiel. Mhm. Das ist etwas, was mich eben immer sehr ausgemacht hat, sehr definiert hat und mir eben sehr viel Bestätigung gegeben hat. Und entsprechend ist das halt irgendwie einer der Grundpfeiler meiner Persönlichkeit, würde ich irgendwie sagen, ist halt irgendwie dieses Schauspielerische, dieses Kreative, dieses Gemeinschaftliche, was Rollenspiel einem bietet. Und wenn man es halt wirklich übertrieben formulieren möchte, würde ich halt behaupten, Rollenspiel erlaubt es mir halt einfach, ich zu sein. So, weil das alles von mir irgendwie so ein bisschen ausmacht, kann ich in Rollenspiel einfach ich selber sein, was sehr lustig ist, weil sich Rollenspiel ja hauptsächlich dadurch auszeichnet, dass du mal wer anders sein kannst. Aber das gehört dann natürlich irgendwie auch immer dazu. Aber ja, es bietet mir halt Möglichkeiten, kreative Energien in Bahnen zu lenken, anderen Hobbys nachzugehen, die ich dann eben da reinbringe. Wie gesagt, Miniaturen bemalen oder Papeterie und was nicht alles. Und halt einfach irgendwie Zeit mit coolen Leuten zu verbringen und schöne Geschichten zu erzählen. Man kann mich irgendwie in eine Disco stellen, da kann ich gar nichts mit anfangen. Oder irgendwie selbst ein gemütlicher Abend in der Kneipe, da denke ich mir auch, ist ganz nett, aber ich hätte jetzt auch D&D spielen können. Klingt super nerdig, ist es auch, aber das ist halt das, was ich gerne mache und was ich gerne sehr, sehr viel mache.
Ja.
Und ich bin sehr froh und sehr glücklich, dass ich das eben auch kann.
Ja. Ja, bei uns oder bei mir, es gab dieses Corona-Loch zum Beispiel. Ne? Da haben wir ja gut ein Jahr nicht gespielt. Wir haben natürlich immer noch miteinander Kontakt gehabt über die WhatsApp-Gruppe und so. Man hat sich hier und da mal ausgetauscht, so was man hat für Ideen und so weiter und so fort. Aber wir haben halt nicht gespielt. Und das war auch so ein, oder wenn wir jedes Jahr kommen in dieses Sommerloch, wo wir die Tischrunden nicht ganz zusammenkriegen, man aber trotzdem alle irgendwie einen Tisch haben will und dann lässt man halt mal zwei, dreimal ausfallen. Aber da wir halt wöchentlich spielen, ist es dann halt eben ein ganzer Monat, wo wir nicht spielen. Und dann ja auch noch mit meinen Schichten, also in der Spätschichtwoche, so wie jetzt diese Woche, spielen wir halt gar nicht. Ne? Und wie gesagt, wenn wir dann halt eben mehrere Wochen nicht spielen, dann dann, ja, das, da fehlt was, ne? Also das naja, ganz, absolut. Ganz oft, dass ich mir dann sage, so, eigentlich hätt's ja mal wieder Bock, ne? So. Und deswegen, ja, Pen and Paper Rollenspiel ist halt eben mehr als nur Geschichten erzählen.
Eben.
Ja. Gemeinsam und Geschichten erzählen.
Das macht es so wunderschön.
Genau. Okay, Johannes. Ja, die Stunde, wie gesagt, so on the point, ist voll. Wie gesagt, du bist immer wieder herzlich eingeladen. Gar keine Frage. Und über spezialisierte Themen zu schnacken, zu reden. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Es ja? gibt noch so viele Dinge, die ich gerne noch erzählen würde, aber die Zeit muss ja irgendwo...
Genau.
Ivo auch herkommen. Aber ja, sehr schön, dass ich da sein durfte. Vielen, vielen Dank. Und auch vielen Dank generell für dieses Format. Ich finde das sehr, sehr spannend, das mal irgendwie zu beleuchten. Systeme beleuchten tun viele, aber halt irgendwie mal die SpielerInnen in den Vordergrund zu rücken, passiert dann doch eher selten, glaube ich. Deswegen finde ich eine sehr schöne Idee von dir.
Das ist sehr nett zu hören. Ich freue mich darüber und geht auch runter wie Öl. Und ja, ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal irgendwo treffen zum Spielen.
Bestimmt. Wir wohnen ja nicht so weit weg voneinander, haben wir ja schon festgestellt.
Genau. Wir wohnen tatsächlich wirklich nicht weit weg auseinander. Ja, um eventuell noch weiter abzunörden, so wie du es ja auch mit Falk machst, oder ja. mit Gunther in dem Sinne.
Genau.
Hast du mir ja geschrieben. Und ja, ich, also das wäre ja schon mal wirklich so eine Dreierkonstellation, einfach mal 3 Stunden lang voll abnörden.
Absolut, da kriegst du mich immer für, immer mit. Ja. Also.
Alles klar, Johannes, sehr vielen Dank, dass du da gewesen bist und an euch da draußen. Ja, wenn auch ihr Bock habt, hier mal mitzumachen, ey, schreibt mich an. Jede Story ist interessant. Ich habe es jetzt wieder gelesen. Ja, ich weiß gar nicht, ob das so interessant ist für dich. Jede Story ist interessant. Jeder hat das Recht, hier dabei zu sein und zu erzählen, zu schnacken über das tolle Hobby. Und so wie Johannes es getan hat, ey, kennst du einen, der darüber und so bist du zu mir gekommen, ne?
Genau.
Deswegen schreibt mich gerne an, habe ich gar kein Problem mit. Ich kann nur noch sagen, bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.
Cheerio.